So, guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich mit euch hier heute Morgen die Predigt zu verbringen, diese Zeit mit euch. Und für die, die nicht die letzten Woche nicht bei uns waren, möchte ich euch mit hineinnehmen in eine Predigtreihe, die uns die letzten Wochen begleitet. Diese Predigtreihe lautet: Wie komme ich durch herausfordernde Zeiten? Und es geht um die letzten 7 Worte Jesus, als er am Kreuz hing. Ostern ist für uns als Menschen und besonders für uns als Christen der bedeutungsvollste Tag, der je passiert ist. Es ist der Höhepunkt der ganzen Bibel und es ist auf jeden Fall ein Tag, wo wir uns freuen sollen, weil es zeigt uns die Liebegeschichte, wie wertvoll das war zwischen Gott und Mensch. Aber bevor es zu diesem großen Feiertag kam, musste Jesus am Kreuz hängen. Er musste durch einen sehr herausfordernden Tag auch gehen. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat Jesus eigentlich nur Menschen geholfen. Er hat sie geheilt und befreit. Er hat sie weiter auf ihren Weg geholfen. Er hat sie Freiheit gegeben. Er hat sie geliebt und viel, viel mehr. Er hat das alles gemacht. In diese 3 Jahren hat er Menschen, wo er Menschen diente, hat er sie aus ihren herausfordernden Zeiten begleitet und durchgeführt. Und als er am Kreuz hing, mit 23 cm langen Nageln hier in seinem Handgelenk, war es immer noch sein Ziel, Menschen durch ihre herausfordernden Zeiten zu begleiten. Seine herausfordernde Zeit fing an mit er wurde verraten von seinen Freunden, er wurde ungerecht behandelt, er wurde missachtet, missbraucht, zu dem Punkt, wo man ihn als Mensch nicht mehr erkennen könnte. Er wurde auch erniedrigt. So eine herausfordernde Zeit hat noch niemand durchgemacht, so wie Jesus. Und in diese Zeit, als er am Kreuz hing, wo sein ganzes Gewicht nach unten drückte, wo jede Bewegung, jedes Wort ihm so viel Schmerz dazu fügte, wir könnten das uns niemals vorstellen, wie viel Schmerz das ihm gebreitet hat. Aber jedes Wort, was er sagte, hat er bedacht gewährt, weil er wusste, dass in diesen letzten Atemzügen, dass er uns helfen kann, unsere herausfordernden Zeiten durchzugehen und zu meistern. Er hat uns 7 wichtige Prinzipien auf den Weg gegeben, und wir haben uns die letzten Wochen uns damit beschäftigt. Die 7 Worte waren hier, ihr seht sie auf der Leinwand hier hinter mir. Und falls du diese Predigtreihe nicht mitgehört hast, darfst du auch auf unserer Homepage, auf unserer Webseite fcgw.de in der Medienseite alle von dieser Predigtreihe nochmal anhören. Ich werde es euch empfehlen, weil jedes Predigt wird euch helfen, wenn ihr in herausfordernder Zeit stecken. Das erste Aussage, was Jesus sagte, ist: Vater, vergib ihnen. Vergebung ist so wichtig. Es hilft uns selbst freizusetzen, aber es hilft uns auch, andere freizusetzen. Und das zweite Aussage ist: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat da, als er am Kreuz hang, hat ein Nachbar rechts und links. Und er hat sie durch ihre herausfordernde Zeit begleitet, obwohl er trotzdem durch das Gleiche durchgemacht hat oder durchmachte. Sehe deinen Sohn, sehe deine Mutter. Beziehungen sind Jesus so wichtig und er weiß, gerade wenn wir in herausfordernden Zeiten stecken, brauchen wir Menschen um uns herum, die uns helfen und die uns durchtragen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Manchmal, wenn wir in diese herausfordernden Zeiten stecken, fühlt es sich so an, als ob Gott uns verlassen hat. Gott musste Jesus da am Kreuz verlassen, damit er uns nie verlassen muss. Jesus hat das für uns gemacht und wir müssen dieses Verlassenheitsgefühl von Gott nie haben, weil er immer bei uns ist. Mich dürstest. Herausfordernde Zeiten sind ganz normal. Wir sind ganz normale Menschen mit Grenzen. Und da werden Zeiten kommen, wo du merkst, es ist ein bisschen trocken. Aber Gott möchte dich helfen, durchzukommen. Wir sind auf seine Hilfe angewiesen. Und letzte Woche haben wir gehört, es ist vollbracht. Das, was wir durchmachen, ist nicht einfach sinnlos, aber Gott nutzt das, um uns weiterzubringen. Alles hat ein Ziel und ein Zweck. Und heute ist der Aussage, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus hat das schlimmste Tag seines Lebens durchgemacht und gemeistert, damit wir wissen können, dass wir unsere Tage auch durchmachen können mit ihm. So lass uns direkt zu dieser Szene am Kreuz gehen, in unserem Text von Lukas 23, Vers 44 bis 46, und es steht dort: Es war aber um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Jesus mit seinen letzten Atemzügen hat ein Ausrufezeichen gesetzt. Ich weiß nicht, ob das euch so aufgefallen ist, aber er hat diese letzte Aussage, bevor er stirbt, nicht teilnahmslos gesagt. Es war nicht irgendwie geflüstert oder mit einer leisen Stimme, sondern er hat es mit einer lauten Stimme ausgerufen, mit Ausrufezeichen gesetzt. Und ich glaube, das war auch bewusst so. Er hat es als nötig empfunden, diese Zeit somit eine Proklamation abzuschließen, seinen herausfordernden Tag so zu beenden. Dieser Befehl war eine Anordnung der Verwahrung oder Bewahrung seines Geistes zwischen Jesus und Gott, wo Jesus der Aufsichtspflicht seines Geistes an Gott zurückgab. Und ich glaube, dass wir von diesem letzten Satz von Jesu drei Dinge daraus lernen können. Und bevor wir einsteigen in diese drei Dinge, möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Vor 5 Jahren hat meine Schwester unsere kleine Nichte auf die Welt gebracht und sie kam zu uns, zu meiner Frau und mich, und sie fragte uns: Wenn irgendwas mit mir passieren würde, würdet ihr auf meine Kleine aufpassen? Das ist ein kleines Mädchen, die so viel lächelt, die strahlt die Sonne aus, sie ist so freudig und egal wo sie hingeht, sie bereitet Freude aus. Und meine Schwester fragte uns diese Frage. Und natürlich ist diese Frage erstmal eine schwierige Frage zu stellen. Könnt ihr meine Pflichten als Mutter nachgehen, wenn irgendwas mit mir passiert? Könnt ihr auf das, was ich liebe, aufpassen? Es ist eine herausfordernde Frage zu fragen, aber das fragt sie uns. Und wir haben uns sehr geehrt gefühlt und dann sofort ja gesagt. Natürlich werden wir das machen. Das ist ein krasser Schritt zu gehen, etwas oder jemand, was du so sehr liebst, jemand anderes zu übergeben. Das ist ein krasser Schritt. Dieser Schritt setzt volliges Vertrauen in den anderen Menschen voraus. Diese Frage wurde nie jemand gestellt, die unvertrauensvoll ist. Und das ist das erste Punkt, was wir von der letzten Aussage Jesus daraus lernen können. Vertrauen. Mit dieser Aussage zitierte Jesus einen Vers aus der 31. Psalm, wo David, bevor er König geworden ist und als er geflohen hat von der König Saul, weil der Saul wollte ihm umbringen. Jesus kam aus dem Haus Davids und 28 Generationen später hat er diesen Aussagen nochmal wiederholt. David David wurde von Saul und das ganze Armee Israel wurde gesucht und wurde gejagt. Und überall haben sie ihn versucht oder gesucht. Und es gab immer wieder Punkte, wo sie nah dran waren, ihn festzunehmen oder zu töten. Und eines Tages schrieb David dieses Liebeslied zu Gott, weil er hat immer wieder eine göttliche Erfahrung, Bewahrung miterlebt. Die Zeit haben wir heute Morgen nicht, das ganze 31. Psalm zu lesen, aber vielleicht heute Nachmittag beim Kaffee trinken könnt ihr das nochmal nachlesen und nochmal diesen Aspekt des Vertrauens nochmal nachdenken. Ich werde es euch empfehlen. Aber ich lese das Vers 6 aus der 31. Psalm. Steht dort: In deiner Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. David ist aufgrund seiner Erfahrung mit Gott zu diesem Entschluss gekommen, dass er Gott vertrauen kann. Dass er letztendlich mit seinem Geist und mit seinem ganzen Leben sein Vertrauen in Gott setzen kann. Weil Gott ihm immer wieder treu gewesen war. Diese Treue hat er erlebt. Und das zweite Teil dieses Verses sprach Jesus nicht am Kreuz aus. Aber wir können davon ausgehen, dass Jesus ein tiefen Vertrauensverhältnis hat mit seinem Vater Gott. Und was ich so spannend finde am Säuglinge, ist, dass sie wissen, irgendwie von Anfang an, dass ihre Eltern es gut mit ihnen meinen und dass sie ihre Bedürfnisse stillen wird. Da gibt es eine typische Fremdelphase, wo alle anderen irgendwie scary sind, aber dieses Grundvertrauen haben sie irgendwie in ihre Eltern. Der Fachbegriff dafür ist Urvertrauen. Und das ist eine innere emotionale Sicherheit in ein Kind, die in die ersten Lebensmonate entwickelt wird. Und das Kind entwickelt das positive Grundgefühle, dass Menschen gut sind, dass sie Menschen vertrauen können und dass diese ihm wohlgesonnen und verlässlich sind. Wenn Urvertrauen nicht gelebt wird, dann wird automatisch ein Urmisstrauen entwickelt. Prinzipiell kann man sagen, dass diese Urvertrauen der grundsätzliche Vertrauensform überhaupt ist. Jesus hat so ein Urvertrauen in seinen Vater Gott gehabt. Als er am Kreuz hing und seinen Vater nicht mehr sehen könnte, wusste er ganz genau, ich kann meinen Vater vertrauen. Obwohl ich ihn nicht sehe, mein Vater ist treu. Diese innere Sicherheit habe ich, weil ich meinen Vater kenne. Jesus ist nicht nachlässig, er gibt seinen Geist nicht irgendwer, irgendjemand, sondern er gibt seinen Geist an denjenigen, in dessen Händen unser Leben am besten aufgehoben wird. Jesus wusste, dass sein Leben nicht zu Ende war, obwohl er in seinen letzten Atemzügen steckte. Jesus hat seine Auferstehung mehrmals angekündigt. Matthäus 16, Matthäus 17, Matthäus 20 und 26, viermal hat er das in Voraus schon angekündigt, dass er wieder auferstehen wird. Er war davon überzeugt, er wusste, dass es passieren würde. Jesus wusste, dass er nicht um des Todeswillens starb, sondern um des Lebenswillens. Er starb, damit er einmal für immer alle Sünde, alle Schuld, alle Fehler mit sich auf Kreuz bringen könnte, dass es nicht mehr uns auf unserer Strafzettel liegt, sondern dass er es bezahlt. Er starb, damit wir in Freiheit leben können. Und wir glauben hier in der FCGW, ihr habt das schon in unserem Video gehört, wir haben sowas, was wir als Kleingruppen nennen. Das ist so Beziehungsgruppe von Menschen, die ähnliche Interesse haben, die ähnliche Aktivitäten machen, wo wir einfach zusammenkommen und wir versuchen, einander zu helfen, in Freiheit hineinzukommen. Und ich werde euch einfach das nah am Herz legen, egal ob du heute Morgen zum ersten Mal hier bist oder ob du schon Jahren dabei bist, sei Teil einer Kleingruppe, weil diese Freiheit Jesus ist etwas, was für uns verfügbar ist und wir wollen das miteinander leben. Jesus hatte volliges Vertrauen in seinen Vater und in das, was er sprach. Jesus lässt es nicht zu, dass der Ist-Zustand des Kreuzes seine Zukunft bestimmt. Er hielt an seinen Vater fest. Und in dem Moment, wo du am Ende bist, so wie Jesus das im Kreuz war, deine Kräfte verlassen dich, deine Energie lässt nach, das Gefühl der Gottesferne nimmt zu, deine Fragen unbeantwortet bleiben, bleibt eine Frage dir überlassen. Nur du kannst diese Frage beantworten. Schaust du auf das, was gerade vor deinen Augen ist, auf das Gegenwärtige, oder zeigst du und schaust du auf das Ewige? Stellst du deine Vertrauen in das, was du siehst, oder das, was noch nicht zu sehen ist? In 2. Korinther 4, 16 bis 18 steht, darum lassen wir uns nicht entmütigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergeht und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Gott ruft uns auf in das Ewige, letztendlich in ihn selbst Vertrauen zu haben. Nicht auf das Gegenwärtige, nicht auf das, was vor unseren Augen gerade steht. Und das sehen wir weiter in Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Manchmal stinkt unsere heute. Manchmal ist es sehr herausfordernd. Es ist sehr schwierig. Manchmal würden wir es lieber gerne sagen, tschüss. Lass uns diesen Tag abschließen und zum nächsten gehen. Wir vergleichen unsere Tiefpunkte mit Höhepunkten von anderen und wir müssen damit aufhören. Dein Leiden, so ernst wie es auch ist, so schwierig wie es auch ist, fährt nichts ins Gewicht mit das, was Jesus durchmachen musste und mit das Ewige, die wir erleben werden. Und noch ein Aspekt in Sprüche 3, 5 bis 6 steht, vertraue auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf alle deinen Wegen, so wird er deinen Pfad ebnen. Um Gott ganz vertrauen zu können, musst du dein rationales Denken ablegen. Weil wir einen Gott haben, der übernatürlich ist und der super gerne übernatürliche Dinge macht. Und er kann in deine Situation eingreifen. Und vielleicht sieht das nicht so aus, wie du es denkst. Aber er kann in deine Situation eingreifen, deine Probleme aus dem Weg räumen und deine Wege ebnen. Und ganz am Ende von dieser Psalm, was David gesprochen hat oder aufgeschrieben hat, steht, aber ich vertraue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. Wir können es feststellen. Jesus hatte ein unerschütterliches, tiefes Vertrauen in Gott, seinen Vater. Und in herausfordernden Zeiten, es ist sehr leicht, sein Vertrauen, dein Vertrauen in alles Mögliche zu stellen wo es scheint, irgendwie eine Lösung zu sein. In wem oder in was stellst du aber deine Vertrauen? Ohne Vertrauen kann man aber nicht mit gutem Gewissen die Kontrolle oder letztendlich die Verantwortung abgeben. Und das ist der zweite Aspekt. Wir müssen auch loslassen. David sagt hier am Ende des Psalms, was ich gerade vorgelesen habe, dass seine Zeit steht in Gottes Hand. Gott ist der, der immer das letzte Wort hat. Nicht dein Arzt, nicht dein Chef, nicht deine Eltern, dein Partner oder sonst irgendjemand. Wenn der Probleme oder Situation schwer aussieht, ist Gott immer der, der das letzte Wort hat. Und er sagt weiter, rette mich von meinen Feinden. Und mit diesem Statement sagte er, ich sorge nicht mehr für meine Sicherheit, sondern ich lasse es los. Ich verlasse mich auf der, der es eh viel besser kann. Und zurück zu dem Haupttext, was Jesus sagte in Vers 46. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Was hat Jesus hier wirklich gemacht? Um diesen Punkt so ganz verstehen zu können, muss ich euch etwas weitergeben. Und zwar die Bibel ist nicht auf Deutsch, ist nicht auf Englisch geschrieben. Falls es eine neue Erkenntnis ist, dann super. Für die, wo das keine neue Erkenntnis war, war es hauptsächlich auf Hebräisch und auf Griechisch geschrieben. Und ein kleines Teil war auf Aramäisch geschrieben. Und manchmal gibt es so kleine Schätze, die wir finden können, wenn wir die originale Sprache anschauen. Wir können die Bibel völlig verstehen, ohne diese Sprache auswendig zu lernen oder lesen zu können. Aber manchmal gibt es so diese kleinen Schätze. Und das griechische Wort, was Jesus hier nutzte vor seinen Geist, ist manchmal auch anders übersetzt. Es ist manchmal übersetzt als Wind, aber es ist auch übersetzt als Atem. Und als ich das in der Vorbereitung so gelesen habe, dachte ich mir, oh, das erinnert mich an so eine Geschichte, die in 1. Mose 2 stattfindet. Und das ist der Schöpfungsgeschichte. Und dort steht in Vers 7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus, Staub von der Erdboden, und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wird der Mensch eine lebende Seele. Gott hat das Atmen, das Leben in Adam hineingehaucht. In unsere Lungen macht er es genauso. Seine Atem ist das, was uns lebendig macht. Es ist immer noch heute am Wirken. Es ist das, was unsere Seele, Geist und Leib wirklich aufweckt. Und als Jesus hier das aussprach, hat er nur das zurückgegeben, was er sowieso von Gott schon empfangen hat. Seine Atem. Das, was Gott von Anfang an bei seiner Geburt in ihm hineingehaucht hat. Jesus gab die Kontrolle über sein innerstes Sein, über seinen Atem, über sein Leben, über seinen Geist an Gott zurück. Er wusste, dass sein Vater der beste Verwalter ist von seinem Geist. Und deshalb war es ihm kein Problem zu sagen, ich gebe es dir zurück. Und Jesus sagte selbst, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um mein Entwillen, wird es finden. Meine Frau und ich haben eine Tochter, sie ist jetzt 8 Monate so ungefähr. Sie heißt Ivy. Und was ganz spannend ist bei Ivy ist, morgens weckt sie auf, fast, jetzt nicht mehr so oft, aber es war früher immer so, sie ist aufgewacht und ihre Hände waren immer super kalt. Keine Panik, es ist nicht, weil wir unser Kind nicht genug Klamotten anziehen oder warm genug oder dass unsere Wohnung zu kalt ist. Es ist, weil sie so geschlafen hat. Sie hat geballten Fausten und sie ist genauso wach geworden und sie hat so fest ihre Hand zusammengetan, dass da keine Durchblutung stattfand oder ganz wenig. Und sie ist wach geworden, immer wieder mit eiskalten Händen. Sie lasste diese Faust letztendlich nicht los. Und das Resultat daraus war Kälte. Am Ende eines schlechten Tages sollten wir nicht einfach so loslassen, in der nichts hinein. Aber loslassen müssen wir schon. Wenn wir nicht loslassen, dann werden wir schnell merken, dass unsere Hände sehr kalt werden. Was hat Jesus hier gemacht? Er hat seine Situation in die vertrauten Hände Gottes losgelassen. Er lässt los und er lässt Gott ran, weil er wusste, Gott kann mit meinem schlimmen Tag, der schlimmste Tag meines Lebens, etwas Wunderbares daraus machen. In deine Hände, Gott, gebe ich meinen Geist. Wenn du loslässt und deine Situation Gott gibst, dann gibst du Gott die Erlaubnis einzugreifen. Und ich habe das persönlich gemerkt in meinem Leben, seit ich hier nach Deutschland gezogen bin. In 2011 bin ich hierher gezogen und im Nachhinein merkte ich, genau das, was ich jetzt hier in der Predigt euch mit auf den Weg geben möchte, erlebte ich selber. Und zwar, ich bin seit 2011 fertig mit meiner Ausbildung als Jugendpastor. Ich habe auf der Universität studiert, habe ein Bachelor-Diplom gemacht in Amerika. Aber als ich hierher gezogen bin, konnte ich nicht so viel und so gut Deutsch sprechen wie jetzt. Und das war mir klar, als jemand, der kein Deutsch kann, dass ich dann sofort nicht als Jugendpastor irgendwo einsteigen wird. War mir klar. Und ich habe dann einige Zeiten verbracht mit anderen Arbeitgebern, auf andere Arbeitsstellen. Und da merkte ich ziemlich schnell, dass das für mich nicht so erfüllend war. Weil ich wusste, Gott hat was anderes für mich. Ich wusste, Gott hat eine Berufung auf mein Leben. Er möchte mich in der Vollzeitdienst nehmen, wo ich hauptsächlich sowas mit euch mache. Das wusste ich. Kaffee machen bei Starbucks war okay, es hat manchmal Spaß gemacht, manchmal weniger. Aber es hat mich nicht so erfüllt wie das, wo ich wusste, Gott hat was anderes. Und eines Tages dachte ich, okay, ich weiß nicht, wann dieser Tag kommt. Ich versuche es jetzt selber zu beschleunigen. Und ich bin dann auf die Suche gegangen, auf die amerikanische Army-Station hier nach Jugendpastorstellen, wo Englisch der Hauptsprache ist, weil es mir sowieso viel leichter fällt. Ich dachte, okay, ich versuche das selbst zu beschleunigen. Mir wurde was nach einigen Gesprächen angeboten. Es war eine tolle Stelle. Ich habe mich gut mit der Hauptpastor verstanden. Aber ich merkte irgendwie, mein eigener Versuch ist nicht das, was eigentlich Gott für mich hat. Und ich habe nochmal nachgeschaut, das war im März 2014, wo ich letztendlich diese Absage an der Pastor da losgeschickt hat. Ein paar Monate später, nachdem ich das abgegeben hat und gesagt hat, Gott, du kannst was viel Besseres daraus machen als meine eigenen Versuche, tu was. Hatte ich einen Anruf von Stefan bekommen und er fragte mich, hey, hattest du Interesse, so die Stelle hier in die Gemeinde zu übernehmen? Weniger als ein Jahr später fing ich an, hier in die Gemeinde Vollzeit zu arbeiten, weil ich eben losgelassen hat in die vertrauten Hände Gottes. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das so gemacht habe, weil es mir aus dieser herausfordernden Zeit geholfen hat. Jesus hatte sich am Kreuz auch selbst retten können. Er ist 100% Gott. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat seinen Geist Gott anvertraut, ihm gegeben. Und drei Tage später hat Gott was Wunderbares daraus gemacht. Er hat ihn aus dem Grab auferweckt. War kein Selbstversuch, sondern es war das, was Gott von Anfang an wollte. Und in Epheser 3, 20 steht, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als das, was wir je bitten oder nur hoffen werden. Diese Kraft kann auch in deine Situation eingreifen, wenn du es zulässt. Und ich kenne deine Situation nicht, ich kenne deine herausfordernde Zeit nicht und ich weiß, dass jeden von uns Tagen, Wochen, Monaten, Jahren durch die Herausforderungen schon durchgemacht haben oder gerade noch durchmachen. Und ich weiß, dass Gott uns helfen möchte. Und in Amerika sagen wir, Sonntag wird kommen. Sunday will come. So mit Blick auf das Karfreitags, wo Jesus am Kreuz hang, dürfen wir nach vorne schauen auf den Tag, wo Jesus auferstanden ist. Den Tag heute, Ostern. Wohl wissend, dass Jesus auferstanden ist. Welche Schmerzen du gerade empfindest, welche dunkle Tal du gerade durchwanderst, welche Aussichtslosigkeit du gerade durchmachst, Sonntag wird auch in dein Leben kommen. So schön wie das Lied heißt, dieser auferstandene Herr lässt mich auch auferstehen. Genau das wird Gott, möchte Gott in dein Leben machen, wenn du ihn ranlässt. Und in Epheser 1, 19 bis 20 verspricht Gott uns, dass die Auferstehungskraft, die in uns ist und die unter uns am Werken ist. Dort steht, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihm glauben, wirkt. Es ist derselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite im Himmel gegeben hat. Wenn du heute Morgen an diesem Ostersonntag deine Situation verändern möchtest, dann musst du es in Gottes Hand geben. Stelle dein Vertrauen in der, der treu ist, der treue Gott. Mach das durch seinen Sohn Jesus, weil er den Weg für uns freigemacht hat. Lass die Kontrolle deiner Situation los und lass Gott Leben in dir wieder hineinhauchen. Das möchte er machen. Und Gott haucht nach heute Leben in Situationen hinein, auch gerade in welche, die unmöglich ausschauen, wo ein übernatürlicher Wunder gebraucht wird. Gott tut sie noch. Und er möchte das auch heute Morgen machen. Gott kennt deine Situation und er wartet darauf, einzuwirken. Die drei Punkte noch von heute. Vertraue Gott. Lass los. Und lass Gott da eingreifen. Und ich glaube, dass jeder von uns hier auf diese Osterpredigt reagieren muss. Wir sind alle in unterschiedliche Punkte in unser Leben, unterschiedliche Punkte in unser Glauben. Und egal, ob du jetzt gerade durch etwas Schwieriges durchmachst oder ob es hinter dir schon steckt oder vor dir steckt, müssen wir darauf reagieren. Und ich möchte eine besondere Gelegenheit geben für die, die sagen, ich mache eine sehr herausfordernde Zeit durch und ich mache es gerade alleine durch, weil ich eben noch keine Beziehung mit dieser gute, treue Gott habe. Vielleicht sitzt du hier und du denkst, ich höre so oft, dass Gott alle Menschen auf die Welt liebt. Ich höre so oft, dass Gott jeder liebt. Aber mich kenne ich. Er kann mich nicht lieben. Ich kenne meine Probleme. Ich kenne meine Süchte. Ich kenne meine tiefsten inneren Gedanken. Und die gefallen Gott nicht. So jemand kann Gott niemals lieben. Aber ich muss euch etwas sagen. Jeder, egal was du getan hast, egal was du durchmachst, egal was deine tiefsten inneren Gedanken sind, Gott liebt dich. Und das ist unabhängig von wer du bist, von was du machst oder von was du machen wirst. Es ist unabhängig, ob du jemals in eine Beziehung mit Jesus reingehst oder nicht. Gott liebt dich. Und er ruft dich. Sagt heute, treffe diese Entscheidung, zum ersten Mal in eine Beziehung mit mir zu gehen oder wieder neu. Aber vertraue mich. Lass los und lass mich ran. Weil ich kann und ich will deine Situation für immer verändern. Und ich möchte uns einfach bitten, unsere Augen zuzumachen und eine Atmosphäre hier im Raum zu bringen, wo es einfach zwischen dir und Gott ganz persönlich ist. Und mit keiner am Rumschauen, wenn du heute Morgen diese Entscheidung treffen möchtest, dein Leben Jesus zu geben, dann bitte ich dich, einfach ganz kurz deine Hand zu zeigen, jetzt sofort. Zeig mir einfach deine Hand, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, eine Beziehung mit Jesus einzugehen, egal ob zum ersten Mal oder wieder neu. Und zeig mir deine Hand und wir werden alle zusammen als ganze riesige Gemeinde hier das zusammen aussprechen.